mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin's, eure Lieblingsbabsi. Und wer nicht genug von mir kriegen kann, Gott, es fällt mir so schwer, so Werbung für mich selber zu machen. Aber ich sag's einfach mal, der kann Barbaradio hören. Das ist nämlich mein Radiosender. Den gibt's als App runterzuladen. Gibt's allerdings auch unter barbaradio.de. Und da gibt es wirklich viel, viel, viel zu erleben. Es ist ja nicht nur ein Sender, es ist eine Plattform, die eigentlich... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, sagst du, Clemens.
So viel gut, würde ich sagen, oder? Mit viel toller Musik, mit tollen Themen und auch natürlich, wenn du das sagst, klingt das ein bisschen wie Werbung, aber es ist wirklich so. Also ihr habt eine tolle Morningshow morgens schon und man kann das auch den Tag über gut hören und du klingst toll, wenn ich das so sagen darf.
Ja, klar.
Ein echt da liegen gutes,
so
gutes
Systeme
Radio.
Werden da so drüber laufen gelassen, dass dann meine Stimme auch.
Ach Quatsch, ist wirklich so.
Ich weiß. Also, einfach mal reinhören, runterladen, ist natürlich kostenlos und macht sehr viel Spaß. Jetzt kommen wir aber zu dem, warum wir eigentlich heute hier sind, nämlich zu unserem Podcast. Heute kommen all die, die sich fürs Pflanzen und Gärtnern und überhaupt für Tiere interessieren, auf ihre Kosten. Judith Rakers ist nämlich bei uns.
Viel gelernt.
Hast du dir schon ein kleines Basilikumtöpfchen vorgezogen oder ein paar kleine Tomatensetzlinge in die Erde gepflanzt, lieber Clemens?
Alles befolgt, was sie heute an Tipps gegeben hat. Auf jeden Fall, mein Balkon sieht jetzt nach dieser Sendung mit der noch besser gedeiht.
Nee, aber mit Judith schafft es auch du, sage ich jetzt mal.
Ja, richtig.
Weißt du, weil die schafft es ja wirklich und so eine Lust auch auf dieses Thema zu machen. Jetzt hat sie aufgehört mit der Tagesschau, auch darüber wird zu reden sein.
Absolut.
Warum hört man auf bei der Tagesschau und wo geht die Reise hin? Weil... Ich glaube nämlich, die Judith ist richtig glücklich auf ihrem Bauernhof.
Also zumindest klang sie so, als wenn das so ihr neues Zuhause ist. Und sie hat ja auch von den letzten Minuten quasi Tagesschau nochmal erzählt. Schwerer Abschied, aber die hat ja so Bock drauf auf dieses neue Landthema. Ja. Das wird mega.
Und ich auch. Ich möchte ein Tier sein in Judith Rakers Garten. Hört einfach rein jetzt bei den Waffeln einer Frau. Judith Rakers. Ehrlich gesagt, die lustigsten Sachen haben wir fast schon besprochen, bevor das Mikrofon angeschaltet war, aber jetzt geht's
komm,
so richtig
lass uns
los.
Aufhören.
Jetzt
noch eine
geht's so richtig los mit einer ganz großartigen Frau, nicht nur wegen Ostern, sondern auch, weil sie eine Hühnerschwester im Geiste ist, begrüße ich sie heute mit großem Gack. Judith Rakers ist bei uns.
Kikeriki.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, liebe Barbara.
Ja, wir haben erstmal, als wir jetzt so aufeinander trafen, wir kennen uns ja eigentlich wirklich sehr gut und sehr lange, aber wir haben immer noch mal abgeglichen, wenn man sich eine Zeit lang nicht sieht, dass man älter geworden ist, ne?
Ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, fast 20 Jahre oder so, also echt lange. Mhm. Und der Verfall setzt ein, ne? Und zwar unaufhaltbar.
Ja, und zwar haben wir gerade darüber gesprochen, dass man jetzt ohne Brille fast wirklich nicht mehr so gut zurande kommt. Ich schreibe mir meine Unterlagen dann immer so selber mit der Hand, aber auch selbst das, obwohl es eine sehr große Schrift ist, kann ich nicht mehr richtig entziffern. Jetzt so auf, weißt du, so auf einen Blick, wenn man so schnell drauf guckt.
Du, wir hatten neulich eine Frau bei uns in der Sendung bei 3 nach 9 in der Talkshow, die hat einen Verein, der Senioren bei der Nutzung von Handys unterstützt. Und ich hatte während des Gesprächs die ganze Zeit nur ein Ziel für die Aftershow-Party, dass sie mir zeigt, wo diese Behinderteneinstellung ist, mit der man die Schrift auf dem Handy grundsätzlich doppelt so groß einstellen kann.
Anzeige und Helligkeit, Schriftgröße und dann ganz groß. Ich habe es teilweise so, dass etwas längere Wörter schon nicht mehr in eine Zeile gehen, aber das stimmt nicht. Ich hab's noch so, wo ich finde, es ist gerade genau richtig. Ich dachte, ehrlich gesagt, von mir, dass das die Normaleinstellung des Telefons wäre. Und dann, wenn ich aber ab und zu mal bei meinen Kindern oder so aufs Telefon gucke, die haben ja eine 6-Punkt-Schrift oder so. Also bei mir ist so, würde ich mal sagen, vielleicht 10-Punkt-Schrift oder so.
Bei 6-Punkt-Schrift würde ich, glaube ich, denken, dass es sich um ein Morse-Alphabet und um Striche handelt.
Einfach nur Punkte, ich sehe hier gar nichts. Und weißt du, bei mir variiert es total nach Höhe. Wenn ich irgendwo bin in den Bergen, jetzt war ich gerade auf 3000 Metern, würde ich sagen. Da war es super. Jetzt bin ich wieder runtergekommen hier ins flache Berlin. Hier ist es jetzt wieder richtig schlecht.
Wie, im Ernst?
Wir müssen
jetzt?
In die Anden
auf der Höhe zu tun.
Wir in die Anden
und bald auf den Mount Everest, befürchte ich.
Das geht dann aus anderen Gründen nicht. Ach, es bleibt schwierig. Und du hast auch gesagt, das darf ich jetzt sagen, also bei mir bleibt die Haut stehen, wenn ich am Hals das so nach vorne ziehe.
Das habe ich noch nicht versucht.
Nee, dein Hals sieht super aus.
Ich stand nur vorhin vor der Entscheidung, weil ich wusste ja, ich werde ja auch gefilmt. Mhm. Da habe ich so mein Gesicht geschminkt und dachte, eigentlich müsstest du jetzt den Hals und das Dekolleté auch, dann würde man die Falten auch nicht so sehen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ist doch egal.
Ja,
und diese Einstellung, ach komm, ist doch egal, die habe ich immer mehr. Wie geht dir das?
Ganz genauso. Und genau über diese Einstellung werden wir auch gleich sprechen, weil ich glaube, unser beider Leben ist Ausdruck von komm, ist doch egal. Und ich glaube nämlich, dass man sich komm, ist doch egal, aber auch erst nach einer gewissen Zeit leisten kann. Aber vorher möchte ich mit dir über Ostern sprechen, weil an diesem Wochenende ist Ostern, liebe Judith. So, jetzt natürlich muss ich mit dir darüber sprechen. Spielt Ostern für dich in deinem ganz normalen Leben heute eine Rolle und hat es früher eine Rolle gespielt, als du Kind warst?
Also früher hat es eine Riesenrolle gespielt. Ich musste immer durch den Garten laufen und Eier und Schokolade suchen. Mein Vater hat die dann immer für mich versteckt. Das fand ich großartig. Und heute verstecke ich die bunten Eier meiner Hühner, die ich nicht mehr färben muss, für die Nachbarskinder im Garten.
Oh nein, ist das schön.
Ja, so. Ich habe ja türkisfarbene Eier und schokobraune und welche mit Punkten und beige und bordeauxfarbene.
Und schmecken die auch unterschiedlich?
Nee, die schmecken nicht unterschiedlich, werde ich oft gefragt. Die schmecken alle gleich gut, weil ja, die Hühner halt wirklich leckeres Futter bekommen und alle meine Küchenabfälle. Und ich glaube, es heißt ja immer, man schmeckt im Ei auch so ein bisschen das Futter. Da die ja die Abfälle von dem Essen bekommen, was ich zubereite, bilde ich mir ein, dass die Eier deshalb auch besonders gut schmecken, weil dann ja das, was ich gerne mag, quasi aromamäßig ins Ei gewandert ist.
Ja, nein, das ist ja auch total so. Also ich meine Hühner haben jahrelang unser Bio-Essen gekriegt. Ich habe allerdings, muss ich sagen, ich habe denen ja alles verfüttert. Wenn wir was vom Inder übrig hatten, ja, vom indischen Essen auch oder so, spüle ich das dann, habe ich es abgespült mit dem Wasser. Weißt du, das, wenn ich meine jetzt so eine scharfe Soße, wo der Inder sagt, ist echt scharf. Das habe ich dann, habe ich alles runtergespült. Und dann ist mir manchmal so erst im Nachhinein aufgefallen, dass die sich ja dann, wenn du denen so einen Chicken Masala irgendwie hinwirfst, da essen die sich ja selber und die haben überhaupt kein Problem damit.
Die haben gar kein Problem. Als ich die Hühner zu mir in den Garten geholt habe, habe ich die ja geholt, weil ich dachte, vielleicht kann ich die irgendwann auch essen. Mhm. Ja? Also ich habe mir Rassen ausgesucht, die toll Eier legen, die aber auch Fleisch ansetzen, weil ich dachte, ich esse Fleisch, zwar nur noch wenig, aber Biofleisch, und das ist doch viel ehrlicher, wenn du weißt,
genau,
wie das Tier aufgewachsen ist und dass es glücklich war und unter welchen Umständen es gestorben ist und so. Aber in dem Moment, wo sie durch meinen Garten galoppierten, ging das nicht mehr. Das führte dann dazu, also meine Liebe, die dann aufkam zu diesen
Tieren, dass du jetzt wieder Schweinefleisch und Salami isst.
Nee, warte, ist noch viel schlimmer. Ich konnte dann kein Hühnerfleisch mehr essen eine Zeit lang, weil ich dachte, ist ja irgendwie dann auch wie Katze oder Pferd. So, und dann kam der erste Habichtangriff nach anderthalb Jahren in meinem Garten. Mhm. Und der Habicht hat an Ort und Stelle ein Huhn quasi getötet und halb ausgeweidet liegen lassen.
Ja.
Und als ich ins Gehege kam, haben die Geschwister und die Mutter den Rest von der Hühnerleiche wirklich aufgegessen. Und ich stand da, ich war fassungslos, ja, mit Tränen in den Augen. Der Verlust eines meiner Lieblingshühner musste ich verkraften und diesen Anblick.
Ja.
Und ich habe dann aber direkt im zweiten Moment gedacht, also wenn ihr euch gegenseitig esst, dann kann ich euch auch fressen.
Seitdem esse ich wieder Hühnerfleisch. Es schmeckt wieder. Nein, aber ich habe das auch gehört und da muss ich dich jetzt gleich mal fragen. Wir können auch gleich bei den Hühnern bleiben. Eier und Hühner sind ja weitestgehend auch ein Osterthema. Auch wenn es jetzt nicht ganz so österlich wird. Ich hatte kleine Küken, wirklich selbst. Und zwar, wir haben sogar eins aus der Brut, eins kam unter der Mutter hervor. Ich glaube, mehr haben wir nie selber zustande gekriegt. Und eins aus dem Brutautomaten.
Okay.
Und das hatte mein Sohn, ich sag's ganz ehrlich, der hat da ein Ei reingelegt und dann, du kennst ja Leute, die machen Dinge sehr genau und mein Sohn kommt sehr nach mir, der macht die Dinge nicht ganz so genau. Und ich glaube, der hatte da bei 98% Luftfeuchtigkeit und 42 Grad hatte da ein Küken ausgebrüten. Da dachte ich mir, der hat da einfach irgendein Ei reingelegt. Da sage ich, das wird nichts. Doch, doch, jetzt warte mal. Und irgendwann, da stand oben im Bad und macht den ganzen Tag so und ich glaube nach 10 Tagen oder so. Also es lag erst unter der Mutter am Anfang und dann haben wir es in den Brutautomaten gelegt. Und dann ist da das stärkste Küken, ein bionisches Superküken geschlüpft.
Das,
ja,
ist ja toll.
Und dann war das Geschwisterkind, das war, was von der Henne ausgebrütet war, das ist zeitgleich geschlüpft ungefähr. Dann haben wir die zusammen ins Klo gemacht, weil das war noch ein bisschen kalt draußen. Und dann haben wir die, weißt du, bei uns ins Gästeklo einfach, haben wir denen alles so hingestellt.
Ach so, ich dachte ins Klo.
Nein, nicht runtergespült. Nein, nein, wir haben ihn im Klo sozusagen, also im Gästeklo, auf dem Boden, alles mit Heu und so. Aber wir reden über ein Gästeklo, was 1,5 Quadratmeter groß ist, was keine Löcher hat, keine Ritzen, das Fenster war zu, der Klodeckel war zu und so. Und am dritten Tag war ein Küken weg. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Wo ist denn dieses Küken? Und es gab
ein bisschen Angst, dass es aufgegessen wurde vom Geschwisterkind.
Nein. So. Nein, ich weiß es nicht. Ich frage dich als Hühnerexpertin. Und ich habe dann gelesen, wenn Küken krank sind oder wenn die sterben, und es kann ja passieren, dass das einfach zu schwach war, das eine, dass das gestorben ist, dass die Mutter das dann isst. Und jetzt kommst du.
Ach, du hast die Mutter mit den beiden Küken im Gästezimmer eingesprochen.
Ja.
Ich dachte,
war
die
das
beiden
ein Fehler?
Küken alleine.
Nein, mit der Mutter natürlich.
Und hatte die Mutter das Küken, was dann im Brutapparat groß,
nein, das Brutapparat,
also geschlüpft, angenommen?
Ja, das hat
also
auch überlebt. Das
Küken?
War das starke Küken, das andere hat nicht überlebt.
Ach so, du, ich habe keine Ahnung. Also bei mir ist auch noch nie ein Küken im Brutapparat geschlüpft, weil ich lasse immer die Hennen, also die sollen selber entscheiden. Wenn die brüten wollen, sollen die brüten, dann nehme ich ihnen die Eier nicht weg.
Ja.
Und wenn sie nicht brüten wollen, dann sollen sie halt nicht brüten. Aber was da bei dir im Bad passiert ist, kann ich mir nicht erklären.
Ja, Gemetzel, sage ich dir nur.
Aber dann wären noch Knochen da gewesen. Sag mal, sollen wir nicht das Thema wechseln?
Ja, ich finde auch.
Ostern hat zwar im weitesten Sinne auch was mit Tod zu tun und Auferstehung, aber...
aber eben halt auch Auferstehung. Ich warte noch auf das Küken. Vielleicht kommt es ja nochmal zurück. Bemalst du Eier? Ich bin ja ganz großer Fan, am Ostersonntag Eier zu bemalen.
Nee, ich nicht. Ich bin wahnsinnig faul, was sowas angeht, auch was Dekoration grundsätzlich angeht. Also wenn bei mir Weihnachten irgendwie schon 4 Kerzen auf so einem Metalltablett stehen, wo ich... Ja, so ein Metallständer habe ich
schon wiederverwendbar. Du weißt schon, dass man diesen Metallständer hat, um da noch Tannenzweige drumherum zu wickeln.
Das habe ich gemacht, ja. Ich gehe dann raus, das habe ich wirklich gemacht und da war ich schon saustolz auf mich und habe dann so Zweige reingelegt und auch so ein paar Kugeln und so. Damit ist das Thema für mich erledigt. Mhm. Also ich habe keine Osterdekoration jetzt dieses Jahr zu Hause, außer so ein riesiges Straußenei, was mir mal geschenkt wurde in Türkis. Da steht so random einfach mitten im Wohnzimmer, ohne jeglichen Bezug zu irgendwas, aber immer nur zu Ostern. Aber ich bemale keine Eier. Ich finde es aber toll, dass sie halt dann türkisfarben sind oder bordeauxrot, weil sie einfach so gelegt wurden. Also Hühner ist wirklich was für Menschen, die wenig Zeit haben und die auch keine Lust haben auf sowas, auf Deko und so. Einfach die richtigen Rassen in den Garten holen, die legen bunte Eier, man muss nie mehr anmalen.
Oh ja, das stimmt. Also ich bin großer, begeisterter Maler und merke dann aber, wie limitiert meine kreativen Fähigkeiten sind. Also ich nähere mich dann dem Sujet jedes Mal mit kleinen Pinseln und Dingen und am Ende kommt dann doch wieder nur so ein Streifen raus oder so. Aber
die Kombi aus Streifen und Punkten wird ja auch gern genommen. Ne?
Die Kombi aus Streifen und Punkten. Und dann aber sieht man auch, dass manche Leute können gut mit so einem Ei umgehen und wieder andere, die schmieren sich das da in der Hand rum. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Aber bei uns ist das immer große Tradition, alle an einem Tisch und dann wird Papier untergelegt und dann werden irre viele Eier bemalt, um sie dann am nächsten Tag sich gegenseitig entweder auf die Stirn oder so Eier klopfen, weißt du, wo man immer so zwei Eier gegeneinander antreten lässt. Und welches Ei zuerst kaputt geht, der hat verloren.
Also das Spiel so, kenne ich nicht.
Man muss die so, wie heißt denn das Eier-Dings, einfach so, man hält es so in der Hand und dann schlägt man die so aufeinander und dann geht immer eins kaputt.
Ach
und
so.
Eins nicht.
Ja. Nee, das kannte ich nicht. Ich kenne nur von Instagram diese kleinen Filmchen, wo irgendwelchen Kindern Eier so beim Backen einfach so ganz schnell so vor die Stirn, weißt du, damit sie kaputt gehen, gehauen werden. Und wie dann diese, ich finde das voll gemein, diese Kinder reagieren und dann irgendwie versuchen, sich zu rächen oder einfach nur anfangen zu weinen. Ich habe dann immer Mitleid.
Ich auch.
Also nee, so Spiele mache ich nicht.
Mache ich
nicht.
Und dann, jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigen Thema, dann wird das Ei, das gekochte Ei, idealerweise, wenn es im eigenen Garten entstanden ist, wird dann gegessen mit Essig und dann Senf und dass dieses Eigelb, so kennst du das, dass man es dann so rausnimmt so und dann mit Senf vermischt und mit Essig und dann das wieder rein und das dann so isst. Nein, machst du nicht.
Ich dachte wirklich, ich weiß viel über Eier, aber du bringst Essig? Wer isst denn sein Ei mit Essig?
Gleich reden wir über die Eier mit den Haaren dran und dann sind wir wieder auf dem gleichen Stand. Du darfst jetzt über solche Sachen lachen, weil du bist nicht mehr bei der Tagesschau.
Stimmt.
Endlich können wir auch mal über Eier mit Haaren reden.
Jetzt auch geht hier alles. Gilt, jetzt ist doch egal.
Bevor wir natürlich ins große, große Thema Bauernhof und alles, was damit zusammenhängt und Farming und überhaupt, was ja mein Thema ist. Ich freue mich immer wirklich am allermeisten, wenn du kommst, weil dann kann ich dich endlich alle Sachen fragen, die ich auch gerne wüsste, die ich aber leider nicht weiß. Möchte ich mit dir kurz über deinen Tagesschau-Abschied sprechen. Du hast mir das letzte Mal, als du hier warst, gesagt, auch bei der Tagesschau, das ist ein Job, da kann man tatsächlich alt werden. Hast du es dir anders überlegt oder war dir schon immer klar, gut, irgendwann steige ich aus?
Kann man, muss man aber nicht.
Ja,
ja. würde ich jetzt hier sagen. Ja. Nein, tatsächlich ist das ja so. Also ich hätte sicherlich jetzt auch noch die nächsten 19 Jahre, bis ich 67 bin, da als Sprecherin arbeiten können. Und das wäre sicherlich auch weiterhin sehr professionell in einem unglaublich netten Team gewesen. Aber ich wollte jetzt wirklich gerne mal einen neuen Fokus in meinem Leben. Mhm. Also man muss sich auch immer klar machen, also die Leute sprechen mich ja alle drauf an und sagen, boah, du hast die Tagesschau verlassen. Das war ja ein Riesenthema in der Presse. Ich war total überrascht, was das, also wie das wahrgenommen wurde, weil ich immer denke, andere Leute machen doch auch nach Absolut. 19 Jahren mal einen Jobwechsel. Ja. Also ich habe jetzt wirklich 19 Jahre auf der komplett identischen Position zu den gleichen Bedingungen quasi gearbeitet.
Ja.
Und ich finde es total normal, dass man dann auch mal was anderes machen möchte.
Ja, und es ist ja auch, ich sag mal, neben dem ganzen Prestige und den vielen Millionen Leuten, die einem zugucken, es ist Arbeit, es ist Schichtdienst auch teilweise, auch wenn man sich dann vielleicht irgendwann ein bisschen einteilen kann. Aber das ist auch hart und ich kann mir das total gut vorstellen. Und ich finde, nach 19 Jahren, und du hast ja wirklich alles rausgeholt. Du warst 8 Uhr abends, du hast alles gemacht.
Nachtschichten, Frühschichten, ja. Tagsüber, Wochenende, Feiertags. Ich habe da gestanden, jawohl.
Und Nachtschicht heißt was genau? Wie hält man?
Unterschiedlich. Also von null, es gibt unterschiedliche Nachtschichten, je nachdem, ob das ARD ob die ARD oder das ZDF dran ist mit dem Morgenmagazin und dem Mittagsmagazin. Aber es gibt eine Nachtschicht, die geht von 22.15 Uhr bis ungefähr 7 Uhr. Es gibt eine, die geht von 0 Uhr bis 7 Uhr. Und das ist mir auch echt zunehmend schwer gefallen, ne? Weil ich ja noch einen langen Nachhauseweg habe. Und wenn du dann irgendwie erst so bis du dich umgezogen hast, abgeschminkt hast, da raus kannst, dann sitzt du irgendwie um 7:45 im Auto. So
stehst im Feierabend, im Berufsverkehr.
Im Berufsverkehr, ja, genau.
Okay.
Aber dann natürlich antizyklisch, ne? Du fährst raus, ja, alle fahren rein in die Stadt.
Ja.
Also Nachtschicht ist echt, ist eine richtig echte Nachtschicht. Und Frühschicht war bei uns Sprecherinnen und Sprechern, also ist für die anderen leider immer noch, 3 Uhr ungefähr aufstehen, ich musste immer um 4 Uhr spätestens im Auto sitzen und dann halt ab 5.30 Uhr jede halbe Stunde eine Sendung. Früher bis 9 Uhr und jetzt haben sie auch noch eine um 9.55 Uhr dran gehängt. Das heißt, du bist also dann wirklich bis 10 Uhr noch im Dienst und dann erst um 11 Uhr zu Hause. Das ist hart, wenn du 3 Uhr aufgestanden bist.
Aber ich finde, alle halbe Stunde eine Sendung, ist das dann nachts auch so? Weil dann ist man ja zumindest beschäftigt. Viel schlimmer ist ja, wenn du hast dann zwischendurch 2,5 Stunden Zeit, oder?
Das stimmt. Also ich habe die Morgenschicht, also eigentlich bin ich kein guter Frühaufsteher, aber ich habe das Morgenmagazin immer sehr gerne gemacht, weil die Taktung, wie du sagst, ne, jede halbe Stunde, du kamst aus dem Studio raus und dann musstest schon wieder die nächste Sendung vorbereiten und man war so drin.
Mhm.
Und nachts ist es so, dass du eigentlich nur 3 Sendungen hast und zwischendurch auch mal 2,5 Stunden Pause. Und ich habe alles versucht. Ich habe zwischendurch mal versucht, die Augen zuzumachen, so ja irgendwie. Das ist natürlich dann auch schwierig, weil dann wachst du auf mit diesen knallroten Daffy-Duck-Augen.
Ja, ich weiß.
Muss dann da in das im Studio in dieses grelle Licht gucken. Ich konnte teilweise das gar nicht erkennen, was da steht. Also das war keine Lösung. Also habe ich mir immer was zu arbeiten mitgebracht.
Aber was arbeite ich? Ich hätte gar nicht so viel zu arbeiten, ehrlich gesagt.
Nein? Also was ist denn mit Post und so? Beantwortest du doch auch,
oder? Ich öffne das nur stoßweise dann irgendwie, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn das alles überquillt. Ich leere auch sehr selten meinen Briefkasten, merke ich dann manchmal und denke mir, ach, guck mal, da klingelt manchmal der Briefträger und sagt, können Sie bitte mal den Briefkasten leeren? Da geht wirklich nichts mehr rein. Und dann merke ich, dass da ein ohnehin sehr großer Briefkasten komplett... Kriegst du keinen Zettel mehr reingesteckt. Ja, klar, okay, solche Sachen, aber damit hält man sich auch nicht die ganze Nacht wach.
Ja, habe ich dann gemacht. Und was total geholfen hat, ich glaube, da geben mir Menschen, die Nachtschicht machen, gibt ja viele, ne, in Krankenhäusern, Pflegeheimen und so weiter, Polizei, alles Mögliche, Busfahrer, ne? Also, mir hat immer Zucker geholfen.
Ja, klar.
Also besser als Kaffee. Also es gibt einen Kaffeeautomaten und es gibt so einen Schokoriegelautomaten und ich bin mehr am Schokoriegelautomaten gewesen.
Ja.
Also es war figürlich mal schlecht, so eine Nachtschicht.
Oh Gott. Ja gut, aber damit ist es ja jetzt vorbei. Die letzte Sendung, ich habe es gesehen, wurde ja auch wirklich, war ein großes Presseecho. Also es ist schon interessant, ne? wie die Nation hat richtig darauf geguckt. Und ich denke mal, in den 20-Uhr-Nachrichten, wenn so viel in der Welt passiert, hat man natürlich jetzt auch nicht unendlich Zeit, um sich persönlich zu verabschieden, ne? Gibt es dann eine Vorgabe, wie bei einer Dankesrede beim Deutschen Filmpreis, sagen die ja auch immer, nach 30 Sekunden musst du wieder von der Bühne runter sein. Hat dir vorher einer gesagt, also einen Satz darfst du sagen, mehr darf es nicht sein?
Nee, interessanterweise gar nicht. Also im Gegenteil sogar. Unser Chefredakteur, der Markus Bornheim, schrieb mir dann irgendwann, ja, Frau Rakers, haben Sie sich denn schon Gedanken gemacht über die Verabschiedung? Sollen wir eine Sendezeitverlängerung anfragen? Sie haben freie Hand.
Ja, sehr gerne.
Und dann habe ich kurz überlegt, freie
Minuten.
Hand. Warte, was wollte ich denn immer schon sagen vor 10 Millionen? Nein, dann habe ich ihm aber zurückgeschrieben, nein, also ganz dezent bitte, 20 Sekunden, kurzes Tschüss und keine Sorge, ich werde auch nicht in eine Möhre beißen. Okay. Woraufhin er dann zurückschrieb, weil doch Jan Hofer hat sich die Krawatte abgeschnallt und so.
Ja, eine Möhre beißen.
Und dann schrieb er zurück, weil die haben ja auch Humor, die Kolleginnen und Kollegen. Ach, das mit der Möhre fände er aber eigentlich ganz lustig.
Ja klar, man will doch wissen, wo man dich in Zukunft findet.
Ja. Nee, und dann kam ich wirklich in die Redaktion und dann war da so ein kleines, also in unserem, wir haben ja so ein System, ne, was die ganze Sendung steuert, wo auch die Moderation, wo man die reinschreiben kann mit dem Rechner. Mhm. Und da war so ein kleines Feld, Judith, Verabschiedung, 20 Sekunden, das war dann frei. Und ich weiß noch genau, weil das war irgendwie sehr wuselig an diesem letzten Tag, dass ich um 6 Minuten vor der Sendung mir Gedanken darüber gemacht habe, was ich jetzt sage. Ja. Und habe ich das da ganz schnell reingeschrieben und dann bin ich ins Studio und dann ist es so gelaufen. Und dass dann die Kolleginnen und Kollegen reinkommen, das ganze Team mit Blumensträußen, damit habe ich wirklich ganz ehrlich nicht gerechnet. Mhm. Das war sehr schön.
Ist dann schon schön, ja, weil ich, also ich bin zum Beispiel jemand, ich hake immer ab so, weißt du, mein ganzes Leben. Und das, ich habe mir überlegt, ich muss damit aufhören. Ich bin schon sehr, dass ich so denke, okay, habe ich, next, what's next, what's next. Und eigentlich auch mal so innehalten und dann auch mal emotional werden, ist ja auch was, was man auch manchmal, ich habe mir das fast schon abtrainiert, weil ich mir immer denke, das, was kommt, ist im Zweifel besser als das, was ich hinter mir lasse, ja.
Ja, also ich habe ja in den letzten 2-3 Jahren schon viel nebenbei aufgebaut, neben der Tätigkeit bei der Tagesschau, also mein Online-Magazin und den Podcast, alles zum Thema Homefarming, die Bücher, Produkte rund ums Thema Homefarming. Das heißt, ich hatte schon also auf der Nebenspur die ganze Zeit was laufen, was ja immer größer geworden ist und wo ich jetzt auch mehr Zeit und Kraft reinstecken will. Und deshalb war ich mit dem Kopf auch schon sehr in diesen neuen Projekten. Ja. Und als ich an dem Abschiedstag, wurde ich von all meinen Teammitgliedern, ich habe ja auch eine kleine Redaktion zu Hause aufgebaut, wir arbeiten ja alle von der kleinen Farm aus, die fragten alle, und wie fühlst du dich? Und dann bekam ich ganz viele Nachrichten, ja, viel Kraft für heute Abend und so. Und ich habe immer gedacht so, ich war irgendwie in 1000 Meetings und musste irgendwie 1000 Sachen entscheiden, Druckvorlagen freigeben und so. Und dachte so, naja, ich gehe da jetzt hin und mache meine letzte Sendung. Mhm. Das, wie du schon sagst, nicht unbedingt abhaken, aber so, das mache ich jetzt noch und ich bin ja mit dem Kopf schon in den nächsten Dingen. Mhm. Aber dann muss ich sagen, als ich in die Redaktion kam und dann die Kollegen vor mir standen und das so emotional wurde und alle nochmal Anekdoten erzählten, das hat mich so in diesen Moment zurückgeholt, vom Kopf her, so ins Jetzt gebracht, dass ich es war viel, viel emotionaler, als ich gedacht habe. Ja. Ich konnte das dann nicht so abhaken, weil das war dann so ganz so, wow, krass.
Ja,
das
und
hat mich richtig angefasst.
Wir alle, wir wissen ja auch irgendwie, man macht ja immer so Projekte, die dann irgendwann enden und dann denkt man, ach, dann kommt ein neues Projekt und so. Aber ich finde, jetzt ist man dann auch schon in so einem Alter, wo man sich so denkt, nee, also, dass man halt 20 Jahre lang einen Job gemacht hat und den dann aufhört, das ist dann auch nicht mehr so, ach, ich bin Berufsanfänger und habe mich noch nicht entschieden, sondern ich finde, bei uns ist es dann auch manchmal schon so, dass man sagt, hier geht aber auch was wirklich Großes jetzt zu Ende, ja?
Ja,
und,
das stimmt.
Ja. Du hast es ja gesagt, du hast hier was aufgebaut in den letzten Jahren und ich muss sagen, als du damit angefangen hast, mit Homefarming, mit überhaupt dir, du warst ja immer schon sehr pferdeverrückt, aber dass du dann sozusagen ums Pferd rum das Land dir dann auch noch eroberst, ja, und alles, was damit zusammenhängt. Davon konnte man wirklich nicht ausgehen, weil so warst du nicht drauf vor 15 Jahren.
Gar nicht, überhaupt gar nicht. Also hätte mir vor 15 Jahren mal jemand gesagt, dass ich jetzt hier mit dir sitze und darüber spreche, über den Tagesschau-Abschied und darüber, dass ich jetzt Bücher schreibe und...
Ja, und dieses ganze Thema. Ja, du warst einfach eine extrem schicke Frau, aber immer sehr, also wahnsinnig schick angezogen, tolle Fingernägel hast du übrigens immer noch, aber es war alles so sozusagen, also ein völlig anderer Fokus. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass du in der Erde wühlst und mit einer durchgewetzten Jeans da irgendwie auf dem Land dich aufhältst.
Ja, das stimmt. Das hat man damals nicht so gesehen. Das war immer schon Teil meiner Persönlichkeit, weil ich so auch aufgewachsen bin. Also nicht umsonst bin ich ja immer irgendwie auch Pferdemädchen geblieben und habe Urlaube gemacht dann mit Pferd und auf dem Bauernhof und Zelten und so. Mhm. Also ich bin schon so ein Naturmädchen immer auch gewesen. Aber in der Stadt, also ich habe ja über 20 Jahre in der Innenstadt gelebt, nicht nur in Hamburg, sondern auch in Münster, zwischendurch auch mal in München. Da bin ich auch gerne am Wochenende mal nach dem Stall irgendwie in die Stadt, durch die Fußgängerzone, habe mich schick angezogen, habe dann Cappuccino getrunken, Leute angeguckt und so. Also das war schon eine Zeit lang auch wirklich Teil meines Lebens. Bin auch gerne mal zu Veranstaltungen gegangen, ne? Mhm. Wenn da irgendwelche Branchentreffen waren, Fernsehpreis oder so. Ich habe das richtig genossen. Ich würde sagen, dass ich die Dinge, die so in meinem, die in meinem Leben so stattfinden, da gehe ich immer so all in. Weißt du, ich genieße das dann und finde das dann auch toll, bis ich es halt irgendwann nicht mehr toll finde oder ich gerne einen neuen Impuls haben möchte und dann verändere ich was. Und in diesem Fall war das auch so. Ich habe in diesem Leben in der Stadt, wie du es beschrieben hast, gerade irgendwann gemerkt, ich muss mehr Verbindung zur Natur haben. Ich will das gar nicht mehr, dieses Leben in der Stadt. Ich will das gar nicht mehr auf rote Teppiche gehen. Ich irgendwie brauche ich für mich, für mein Lebensglück was anderes. Und deswegen bin ich dann diesen Weg damals nach meiner Scheidung, ja auch alleine als Frau, sehr mutig gegangen und habe halt dieses Haus gekauft in the middle of nowhere, ohne richtige Stromleitung, kein Leitungswasser.
Ehrlich?
Und habe gedacht, ich mach das da jetzt mal. Ja.
Und hast du dann damit gerechnet sozusagen, dass du das eben... dass du dir da für dich einen Traum erfüllst, den du vielleicht ja auch mit jemand anderem gar nicht so machen kannst. Weil ich glaube, man hat ja, wenn man für sich selber entscheidet, hat man ja oft viel mehr freie Hand, ja, weil man sagt, total. Das mache ich jetzt einfach so. Und sonst ist ja schon klar, in jeder Ehe und in jeder Beziehung bist du natürlich erstmal in so einem Abstimmungsding drin, ja.
Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das so gekommen wäre alles, wenn ich nicht komplett in dem Moment Single gewesen wäre, also gerade geschieden, alleine, auf der Suche auch nach meinem Platz jetzt irgendwie im Leben und einer gewissen auch Frage, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Mhm. Für mich war klar, dass ich jetzt nicht irgendwie da sitze und warte, hoffentlich kommt jetzt ein neuer Mann, ja, der jetzt
der
irgendwie
mit mir
dann
die Stadtwohnung
neuen Aspekt
zieht. Ja,
in mein Leben bringt, sondern ich war immer jemand, der das gerne aus sich selbst heraus entwickelt, so einen neuen Impuls und deswegen habe ich gedacht, komm ey, jetzt oder nie, jetzt musst du keinen Kompromiss machen und dann habe ich wirklich das kleine Häuschen mit dem riesen Grundstück gekauft, von dem mir auch echt alle abgeraten haben, ne? Muss man auch sagen. Also
ja,
wirklich
gut, kein
auch in meiner Familie.
Wasser, kein Strom, sag ich mal, sind jetzt immer zwei Punkte, wo man vielleicht sagt, ja.
Also, ja, stopp. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich Strom, aber eben keine richtig vernünftige Stromleitung. Wir hängen mit irgendwie vier Häusern, so kleine Landarbeiterhäuser sind das. Ich habe nur drei Nachbarn. Mhm. Wir hängen alle an einer Stromleitung, die eigentlich nur für ein Haus ausgerichtet ist und die dann irgendwann, ich glaube in den 50er Jahren mal, privat durch die Pferdeweide von gegenüber zur nächsten Siedlung gebuddelt wurde.
Nein.
Ich darf das jetzt erzählen, weil die hat Bestandsschutz. Also die können sie uns jetzt nicht
mehr nehmen.
Okay. Sonst wäre es ja ein bisschen gefährlich.
Ja.
Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt irgendwie, wir sind
dass
in
du mal
so,
angeschlossen wirst ans
dass
große
wir mal
Netz.
Angeschlossen werden.
Aber bedeutet das, entschuldige, ich sag das nur, weil ich bei mir in Schweden, da ist schon auch mal so, wenn du den Toaster anmachst und gleichzeitig läuft durch die Waschmaschine, dann haut die Sicherung raus.
Es ist tatsächlich so. Also ich habe ein E-Auto und das kann ich, also das ist ein Hybrid, weil ganz E geht nicht, weil ich kann es nicht laden. Ich kann nur eine Haushaltssteckdose benutzen und alles, was viel Strom benutzt, zum Beispiel
Toaster,
ein Luftwärmetauscher,
ja klar.
Sowas geht alles nicht. Wenn ich jetzt einen Hochdruckreiniger, der viel Strom anschließe, sage ich immer kurz Bescheid bei den Nachbarn. Leute,
Entschuldigung,
passt
ich
auf
föhne
eure
kurz
Gefriertruhe
die Haare.
Auf.
Ich föhne mir die Haare, könnt ihr kurz die Suppe ausstellen. Ja, es ist echt lustig, ja. Aber ich meine, wenn man das weiß, ich habe das in manchen Geräten und in manchen Sachen so, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt noch den Ofen anmache, dann haut es einfach die Sicherung raus und dann macht man es halt nicht, ja.
Aber es ist noch nie passiert tatsächlich. Also obwohl da ja natürlich jeder jetzt, also die Stromleitung, wie gesagt, das 50er, 60er Jahre, da hatte man ja viel weniger Dinge, ja, die Elektrizität brauchen.
Ja, klar.
Also wir haben ja mittlerweile alle logischerweise irgendwie eine Gartenbeleuchtung oder irgendwie mehrere Geräte und Kühlschränke und Waschmaschine und Trockner und so. Also noch hält es. Aber
kannst du dir nicht so ein Solarfeld da, weißt du, kannst du nicht, da hast du sicher drüber nachgedacht, jetzt auch mit Solar zu arbeiten und so.
Ich habe Warmwasser über Solar.
Aha.
Aber interessanterweise...
kurze Duschphasen nur.
Richtig.
Und nur dreimal die Woche.
Nee, das geht. Das geht in der Tat. Aber ich habe, weil der Rest wird dann ja wahrscheinlich wieder über Strom gelöst. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, Warmwasser über Solar funktioniert sowieso nur im Sommer, richtig?
Genau, ja.
Ich wollte gerne auch Photovoltaik aufs Dach packen. Das war das Erste, was ich gecheckt habe, als ich da hingezogen bin. Weil ich auch einen Flüssiggastank habe, weil wir ja, wie gesagt, alle komplett autarke Selbstversorger da sind. Ne? Mit einem eigenen Brunnen, wo das Wasser eben rausgepumpt wird, einer eigenen kleinen Filteranlage und so. Und das geht nicht. Also ich habe gelernt, dass du eine Photovoltaikanlage nur dann aufs Dach packen kannst, wenn du eine eigene Stromleitung hast, weil du das ja einspeist dann.
Ja, ja, genau.
Und ich habe dann gesagt, ja, ist doch egal, dann können doch meine Nachbarn das benutzen, was ich nicht verwende. Dann wirst du aber rechtlich gesehen zu einem
Stromerzeuger.
Dann musst du eine GmbH gründen was auch immer.
Willkommen in Deutschland. Willkommen in Deutschland. Nee. Nee. Nur dann besorg dir doch einfach zwei junge Praktikanten, die auf so einem kleinen Fahrrad den nötigen Strom noch. Die Judith möchte duschen, rauf aufs Fahrrad. Und dann wird so ein, weißt du, so ein kleiner Dynamo betrieben. Schneller!
Ja, gute Idee. Ja. Desperate Housewives in der Nature Edition. So zwei junge Gärtner trampeln dann auf dem Dynamo-Fahrrad.
Ja, bevor wir über die, das interessiert mich natürlich das Thema, über die jungen Gärtner sprechen, die natürlich bei dir zuhauf wahrscheinlich Praktika machen, bei dir auf dem Hof, spielen wir ein kleines Spiel, was uns nochmal zurück zu Ostern führt. Die Redaktion hat sich Folgendes ausgedacht. Liebe Judith, liebe Barbara, es ist das Osterwochenende, heißt, der Frühling ist da und damit verbunden natürlich auch der Frühjahrsputz. Deswegen spielt ihr heute Rakas Resterampe. Wir haben bei uns in der Redaktion endlich mal ausgemistet. Da wir aber sehr umweltbewusst sind, schmeißen wir die Sachen natürlich nicht weg, sondern suchen ein neues Zuhause für sie. Wir haben euch eine Liste mit den Gegenständen vorbereitet und wollen bitte, dass ihr uns einen Promi nennt, der sich darüber freuen würde. Oh, danke und viel Spaß, die Feucht-Durchwisch-Redaktion. Also, wir haben ausgemistet ein altes T-Shirt von Henning Baum. Nehme ich!
Warte, ich muss immer bei solchen Quiz-Sachen muss ich immer viel schneller. Das haben wir ja schon erlebt.
Ich nehme das T-Shirt von Henning Baum.
Die Frage muss erstmal im Gehirn erarbeiten.
Ja, mach
okay.
Du.
Jetzt hast du das T-Shirt,
noch
weil du
arbeiten.
Schneller bist.
Bei mir arbeitet das Hirn bei Henning Baum nicht. Ich finde den. Kennst du Henning Baum?
Ja, kenne ich. Ich habe mit ihm bei Masked Singer mitgemacht. Er war in der gleichen Staffel.
Oh Gott, warst du jemals mit ihm in einem Kostüm gesteckt? Da hätte ich mich doch noch ins Kostüm dazu gedrängt. Entschuldigung, Henning, darf ich mit dir in die Hose?
Stimmt, dann könnte man es auch besser tragen, diese sauschweren Kostüme, wenn man da zu zweit drin stecken würde. Ehrlich, du findest Henning Baum richtig scharf?
Nein, oder jetzt wie? Mal, ich finde kaum einen Mann richtig scharf. Auch wenn ich immer so tue, als würde ich alle scharf finden. Aber ehrlich gesagt, so richtig erreicht es mich dann doch nicht. Aber der hat so eine vordergründige Erotik. Die finde ich irgendwie, die kann man jetzt nicht von sich weisen, weißt du?
Ja, das ist so ein Holzfäller-Typ,
ja, genau,
ne?
Ja.
Mit so muskulösen Oberarmen.
Unterarme
und so.
Auch, meine Herren, du, die Unterarme,
Unterarme
reichen schon.
Ich guck immer nur auf die Oberarme.
Ich guck manchmal auf die Unterarme. Und der ist so, der hat so was wirklich, also der ist wirklich noch so... Wie soll ich sagen? Also der ist wirklich so, also das sind so primäres männliche Merkmale, die man bei dem auf den ersten Blick sieht. Du weißt, was ich meine.
Ich überlege gerade, ob ich das schon mal so sehen konnte, sein primäres männliches Geschlechtsorgan.
Vielleicht meine ich auch die sekundären. Vielleicht meine ich auch die sekundären Geschlechtsorgane, die ich erst mal gesehen habe. Wie auch immer, weg von Henning Baum. Wem schenken wir eine alte Flasche Eierlikör?
Puh, eine alte Flasche Eierlikör. Nee, warte mal.
Also hier steht noch eine Flasche Eierlikör.
Ach so, eine Flasche Eierlikör.
Ich denke irgendwie an Desiree Nick.
Desiree Nick?
Die trinkt sicher Eierlikör.
Meinst du?
Ja, wenn die da im Chanel-Kostüm sitzt und so, da kann ich mir vorstellen, schenkt die sich in so ein Glas, was um so einen Goldrand hat, schenkt die sich ein Eierlikör ein.
Also ich könnte mir vorstellen, dass auch vielleicht so jemand wie Tim Melzer... Eierlikör mag.
Das ist sicher.
Was man so gar nicht glaubt.
Ja, genau.
Aber so, weil es irgendwie, weil es irgendwie so oldschool ist, oder?
Ja. Ich würde auch, dann nehmen wir lieber Tim Melzer.
Aber eine alte Flasche Eierlikör, das finde ich sehr interessant. Wen mögen wir denn nicht? Wem möchten wir das denn schenken?
Mit altem Eierlikör kann man, glaube ich, wirklich viel Schaden anrichten.
Ja, so richtig schöne Salmonellenvergiftung. Komm, hau raus. Wem gönnst du die?
Aber sag mal, ohne jetzt zu ins Detail, also du musst keine Namen nennen. Ist dir in deiner Karriere, sind dir Menschen begegnet, also jetzt beim Fernsehen, weil man sagt immer Haifischbecken und alle sind ganz böse und giftig und die Frauen hassen sich alle untereinander. Ist dir jemand begegnet, wo du sagst, das war richtig schlimm?
Ja, sehr, sehr selten tatsächlich, aber ist passiert, ja. Und ich will jetzt nicht sagen, wer es war und in welcher Situation, aber ich finde, am schlimmsten ist es immer, wenn du selber diese Person so magst, weil du sie kennst aus Filmen oder aus anderen Fernsehproduktionen. Und dann stehst du davor und bist so mit ganz offenem Herzen und sagst so, oh toll. Und dann läufst du vor eine Betonwand, ja, irgendwie der Ablehnung und der bloß nicht weitergehen und der hochgezogenen Augenbraue. Und das habe ich so zwei, dreimal erlebt. Ja, und das war jedes Mal für mich, also das war so richtig... Also ein richtiger, also hat richtig wehgetan, was ich das sagen soll, weil das so mein ganzes Bild im Kopf dann kaputt gemacht hat.
Ich habe das mal erlebt, ich kann das sagen, weil ich glaube, der hört es nicht. Reinhard Fendrich, der ist zum Beispiel für mich so mein Jugendidol, ja, weil ich habe immer Austropop gehört und ich kenne jedes Lied von, ich bin so ein Fan von denen und da habe ich den mal getroffen. Der hat mich so abgesnoppt auch und ich dachte mir, ich könnte sein Typ sein. Also nicht, dass ich mir ein Leben mit ihm vorgestellt hätte, aber es war so, dass ich mir dachte, er freut sich vielleicht, wenn ich sage, dass ich ihn richtig toll finde und so. He didn't.
Ja. Also Reinhard Fendrich war mal bei uns bei 3 nach 9 in der Talkshow.
Und jetzt sag nicht, dass er zu dir nett war.
Nee, pass auf.
Okay.
Er sollte über zwei Dinge sprechen. Irgendwie sein aktuelles Album und auch so ein bisschen sein Leben. Und im Vorgespräch hatte er sehr lange darüber gesprochen, dass er eben eine Drogenvergangenheit hat und wie das war und was er sich so alles angeblich durch die Nase gezogen hat. Und also jedenfalls dieses Gespräch sollte ich dann führen. Giovanni sollte anfangen mit dem Album und dann sollte ich übernehmen und mit ihm sprechen.
Das dankbare Thema Drogen.
Dinge, ja, über die er wirklich seitenlang im Vorgespräch geredet hatte. Und dann übernehme ich, was ja immer schon so, weißt du, so das lief gerade ganz gut mit Giovanni, jetzt musste ich aber. Und dann stelle ich ihm die erste Frage. Ja. Er guckt mich an und sagt, darüber spreche ich nicht im Fernsehen. Und ich so, 21, 22, kurz mal abwarten.
Dann sprechen Sie auch nicht über die nächste Frage, schätze ich mal.
Ja, ja, und also der ganze Block sollte da. Also Sie sollten jetzt 7 Minuten zu dem Thema sein, weil er darüber 30 Minuten im Vorgespräch freiwillig erzählt hat. Und das Vorgespräch ist ja dafür da, um zu klären, worüber jemand reden möchte in der Sendung. Ja. Naja, ich habe dann kurz die Stille Gott sei Dank ausgehalten. Und dann hat er eben doch noch erzählt und wir konnten uns doch noch darüber unterhalten. Aber das ist meine Erinnerung an Reinhard Fendrich.
Ja, lustig, dass du das sagst. So ein Geschenk haben wir noch zu vergeben, ein Kirschkernkissen. Das hast du doch sicher aus eigenen Kirschkernen gebastelt.
Ja. Ich nehme das. Ich nehme das, weil ich hatte eins geschenkt bekommen, weil ich hatte vor Weihnachten so dolle Rückenprobleme. Und dann wurde mir eins zugeschickt. Und das habe ich in die Mikrowelle getan und dort ist es in Brand geraten.
Nein. Aber das hört man immer wieder, dass Sachen in der Mikrowelle in Brand geraten.
Ja, ich habe das wieder falsch gemacht. Das war mit Sicherheit meine Schuld, aber deswegen bräuchte ich jetzt bitte ein neues.
Okay. Ja, das ist fantastisch.
Das ist gemütlich, wenn man sich da so reinlegen kann, weil diese Kerne, die rutschen dann ja so nach rechts und links und stützen dann so schön den Nacken. Ich fand das toll.
Ich habe vor allem jetzt eins bekommen oder so. Das bindet man sich um wie so eine, weißt du, das ist wie so eine Lebensretterweste. So eine, weißt du, wie so eine Schwimmweste sozusagen.
Ja.
Das kannst du dir richtig hier so rumlegen und dann, das geht so über Schultern und hinten so rüber. Aber ich habe nur unten rum Krücken weh, deswegen, da hält auch kein Kissen da. Ich muss dann eine Kirschkernunterhose tragen.
Du, das ist eine Marktlücke.
Du hast doch Kirschkerne garantiert. Hast du Kirschbäume?
Ja, ich hab einen sehr, sehr großen Sauerkirsch- oder Wildkirschenbaum, aber der ist so riesig, dass ich da an nichts drankomme. Da liegt dann immer nur, liegen die Kerne und also die Kirschen dann immer zur Erntezeit auf dem Boden und machen alles so rot und blutig auf den Steinen und auf den Pfoten der Katzen, die das dann so reintragen. Aber ich habe nicht wirklich was davon. Und die Kirschbäume, also ich habe in meinem Garten ja, den ich so als Ziergarten übernommen habe, wo nur so hübsche Sachen drin waren und eben zwei ganz alte also Obstbäume wie dieser Kirschbaum und noch ein Mirabellenbaum, habe ich sehr viele Bäume noch gepflanzt, also Obstbäume, weil ich gerne auch Äpfel wollte und Birnen und Pflaumen und Kirschen.
Stachelbeeren,
Sowieso-Beeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren, ich habe ja mittlerweile alles, Blaubeeren, aber dieser Kirschbaum, den ich da, also ich habe mittlerweile 3 gepflanzt, der will nicht so richtig. Also irgendwie hängen da so 3 Kirschen dran und dann ist auch alle Vögel immer schneller.
Die Vögel sind irre schnell und bei mir ist dann, wenn du das dann erntest, dann waren überall so kleine weiße Würmer drin und ich finde nichts so eklig wie weiße Würmer.
Weißt du, was noch ekliger ist als ein Wurm, wenn du reingebissen hast?
Was?
Ein halber Wurm. einer der Lieblings-Oldschool-Witze meines Vaters.
Oh, jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich bin wirklich nicht fies mit gar nichts und so, aber ich finde so kleine, sich windende Würmer in oder so, man sieht das ja auch manchmal, also das ist wirklich was Ekliges.
Aber da habe ich einen tollen Tipp für dich, das ist ja auch ein Problem, was Himbeeren angeht, ne? Dass da oft im Frühling, im Frühsommer so kleine wie so weiße Maden drin sind. Ja. Die hat der Himbeerkäfer da reingelegt. Und wenn du dir Himbeeren, also Sorten in den Garten holst, die im Herbst, also erst ab dem Sommer ihre Früchte tragen, dann hast du keine Würmer da drin, weil dann die Eierablagezeit der Himbeerkäfer schon vorbei ist.
Ja. Da siehst du mal, das sind jetzt alles die Sachen, die du weißt. So, und jetzt reden wir endlich mal über deinen Bauernhof. Also warum du ihn damals gekauft hast, ist klar. Du wolltest dir was aufbauen, du wolltest ein neues Kapitel in deinem Leben aufschlagen. Wann hast du angefangen zu verstehen, dass das im Prinzip dich jetzt für den Rest deines Lebens ja beschäftigen wird? Weil du bist ja jetzt wirklich, ich möchte nicht sagen, du bist Landwirtin oder Bäuerin geworden, aber du hast natürlich jetzt...
Nicht wirklich, ich bin Selbstversorgerin, das ist es. Ja.
Okay, also war das Ziel? Irgendwann hast du dir gedacht, ich will mich selbst versorgen können.
Das war schon von Anfang an die Idee, als ich da hingezogen bin. Ich wollte ja unbedingt ein Haus draußen auf dem Land, ne, wo ich die ganzen Tiere zu mir holen kann. Und ich wollte da auch Beete anlegen und Gemüseanbau ausprobieren. Ich habe das in meinem ganzen Leben vorher noch nie gemacht. Nee. Ich habe keine einzige Pflanze durchgebracht. Aber ich hatte irgendwie diese fixe Idee, weil sie natürlich ganz viel mit Freiheit zu tun hat. Und ich bin ein unglaublich freiheitsliebender Mensch. Mhm. Und da, wir haben ja vorhin über den Schichtdienst gesprochen. Der führte natürlich dazu, dieser Schichtdienst, dass ich ständig nichts im Kühlschrank hatte zum Kochen. Ja. Weil ich auch leider durch meine Erziehung, weil ich bei einem alleinerziehenden Vater aufgewachsen bin, irgendwie nie gelernt habe, groß zu kochen und schon mal gar nicht dann vorausschauend dafür einzukaufen. Mhm. Das heißt, ich habe dann immer irgendwann gemerkt, oh, ich habe Hunger! So random mitten am Tag, weil ich auch keinen Tagesablauf habe. Und dann so Kühlschrank auf, oh, da ist ja gar nichts drin.
Nee, und ich wohne leider auf dem Land und kann jetzt auch nicht mal eben irgendwie über die Straße gehen und was kaufen.
Genau, richtig. War kein Bäcker mit belegten Brötchen in der Nähe. Nee. Und Lieferservice auch schwierig. Ja. Und insofern habe ich dann, natürlich das total zu schätzen gewusst, dass ich mir die Lebensmittel, die frischen, einfach aus dem Garten holen kann. Ne? Also viele betonen ja immer den, ich sag mal, diesen altruistischen, nachhaltigen Aspekt beim Selbstversorgen, ne? Dass du was tust für die Umwelt, dass es die kürzeste Lieferkette der Welt ist und so. Das stimmt auch alles. Aber es hat auch ganz egoistische Gründe, weil du einfach immer was Frisches zum Essen zu Hause hast. Du musst nicht los, du musst keinen Parkplatz suchen und irgendwas kaufen. Du kannst einfach in den Garten gehen und kannst dir die leckersten Sachen da pflücken und, also ernten, und du kannst vor allen Dingen dann Dinge bei dir im Garten anbauen, die total lecker sind, die es im Handel aber nicht gibt.
Was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel blauen Kohlrabi.
Ja.
Oder lilanen Blumenkohl.
Ja.
Oder ganz wichtig bei Tomaten, ich liebe Tomaten und ich habe halt im Supermarkt immer so diese gleichen kleinen roten, lieber so diese kleinen, weil die aromatischer sind und mal auch mal, wenn es das gab, irgendwie mal eine kleine gelbe oder so. Aber da hört es ja schon auf. Es gibt ja eine Tomatenvielfalt, das ist ja unfassbar, wie viele hunderte Sorten es gibt. Und zu meinen Lieblingssorten gehört die Pfirsichtomate. Die ist so pastellgelb, fast weiß. Aha. Und die hat so eine flauschige Haut wie ein Pfirsich. Aha. Und die schmeckt total süß und lecker, aber die gibt's im Supermarkt nicht. Und viele Sorten gibt's im Supermarkt nicht, weil entweder die Sorten nicht ertragreich genug ist, ne, um das irgendwie professionell dann anzubauen und zu verkaufen. Oder, und das ist viel öfter noch der Grund, dass die Sorten nicht lagerfähig sind. Das heißt, die Haut von manchen Tomatensorten ist so dünn und empfindlich, wenn du die stapeln würdest in Kisten zum Transport, dann würden sie aufplatzen. Und diese ganzen leckeren Sorten kann man sich natürlich in seinen Garten holen.
Aber ich habe dann immer das Problem gehabt, dass immer dann, wenn ich Tomaten wollte, waren die sind bei mir irre spät reif geworden. Also wirklich, wir reden über 2. August-Hälfte so ungefähr oder 1. August-Hälfte. Also so, und dann musste ich die dann manchmal, wenn es dann schon wirklich kalt wurde, habe ich dann die ganzen grünen Dinger abgemacht und dann habe ich die so auf so ein Tablett gelegt und habe sie nochmal in die Sonne, aber es ging dann auch nicht mehr so richtig, oder?
Ja, also bei Tomate ist wirklich so, in meinen Büchern sage ich immer, Tomate nicht damit anfangen. Also wenn man noch keine Ahnung hat, sollte man sich nicht an die Tomate heranwagen, weil die wirklich kompliziert ist wie eine kleine Diva. Du solltest sie Anfang März vorziehen.
gezogen haben sollen. Also wird es wieder nichts mit den Tomaten dieses Jahr, Judith.
Ja, ja, weil sonst sind sie, also dann hast du das Glück, dass sie, hol dir auch frühe Sorten. Es gibt ja auch welche, die nicht so lange brauchen, ja, bis die Früchte tragen. Aber eigentlich im Juli geht es tatsächlich erst los. Aber dann hast du ja bis November, ich habe teilweise gefrorene Tomaten an meinen Sträuchern. Also du kannst dann ja bis November ernten und diese Pflanze, wenn du sie durchbekommen hast,
ja,
also du musstest sie vorziehen zur richtigen Zeit, dann musstest du sie pikieren in einzelne Gefäße, dann musstest du, damit sie weiter wachsen können, dann musstest du sie im Mai langsam gewöhnen an die Temperaturen draußen, dann Mitte Mai an ihren Standort, dort müssen sie dann aber regengeschützt sein und windgeschützt, dann müssen sie hochgebunden werden und dann müssen sie ausgegeizt werden.
Auf.
Stress.
Also, die Geschichte ist die. Also soll ich jetzt, ich nehme an, ich kaufe am besten die Tomatensamen, die du anbietest, oder? Aus deiner... Hast du Tomatensamen?
Ja, ich habe Tomatensamen.
Dann kaufe ich doch einfach die, oder? Ich könnte aber,
ich habe auch eine Box seltene Tomatensorten. Das ist das Richtige für dich. Das schicke ich dir zu.
Nee, das kaufe ich mir natürlich jetzt. Pass auf. Und dann, weil ich habe mir die immer gekauft, wenn die natürlich schon so vorgezogen waren, ehrlich gesagt. Aber soll ich denen nicht über den Weg trauen? Soll ich selber machen?
Nein, das ist super vorgezogene Pflanzen, weil dann hat schon ein Profi sich um die ersten Schritte gekümmert. Das Problem ist nur, dass es da auch nicht die besonderen Sorten oft gibt, die ich gerne in meinem Garten habe. Weil die natürlich auch die Vorauswahl treffen, die Gärtnereien, was geht gut. Und das ist in der Regel eine rote Tomate.
Aber das, okay. Aber wenn du jetzt deine seltenen Tomaten da so unter die Leute bringst, wie du es gemacht hast die letzten Jahre, mit dem großen Erfolg, dann sind das auch bald keine seltenen Sorten mehr. Dann ist die Pfirsichtomate, wird dann wieder in Deutschland, wird wieder heimisch werden, sage ich dir.
Und weißt du, was ich toll daran finde? Das ist dann nämlich ein Beitrag zur Biodiversität. Weil ich nämlich, als ich angefangen habe, wirklich, als ich angefangen habe, mich zu beschäftigen mit Saatgut und seltenen Sorten, das ging ja bei mir auch wirklich übers Tun, ne, weil ich dachte, wo kriege ich die denn jetzt her? Dann habe ich bei eBay von irgendwelchen dubiosen Quellen irgendwelches Saatgut gekauft und dann selber irgendwie die Samen daraus und im nächsten Jahr wieder und habe dann angefangen zu sprechen mit Saatgutherstellern und habe gelernt, dass ganz viele Sorten, also Gemüsesorten, in den letzten Jahren schon ausgestorben sind, weil sie einfach nicht mehr vermehrt werden, weil sie nicht gekauft werden, weil es halt überall das gleiche Angebot gibt und diese besonderen Sorten einfach nicht genug Abnehmer finden. Und ich habe bei mir in meinem kleinen Farmshop ja so kleine Holzboxen, also so kuratierte Samenboxen, wo immer so 8 Tüten drin sind.
Oh mindestens. Gott, eine kuratierte Samenbox, da träume ich schon lange von.
Kuratierte Samenbox. Die heißt dann zum Beispiel für Anfänger, da ist dann nur Einfaches drin. Oder für Fortgeschrittene da, oder für den Balkon oder für die Wohnung. Und da sind dann halt nur die Saatgutsorten drin, die sich dann
dafür
dieses
auch
Thema
wirklich eignen. Also ich habe ein Gewächshaus. Ich würde die ich habe ein richtig großes Gewächshaus und würde die sozusagen im Gewächshaus auch belassen bis zum Schluss. Das ist vielleicht auch ein Fehler, weil sie natürlich nie wirklich an der frischen Luft sind.
Nein, das ist richtig.
Das
Tomaten,
okay.
Tomaten im Gewächshaus ist der beste Ort.
Okay, also dann kann es daran schon mal nicht liegen. Also raus, nein. Dann wo raus? Also dann raus, im Garten? Nein, die bleiben bei mir im Gewächshaus,
nein.
Bis zum Ende.
Du ziehst sie zu Hause vor,
ja.
Anfang März,
okay.
Und dann gewöhnst du sie so ein bisschen an die
Temperaturen. Aber ich ziehe sie im Gewächshaus vor.
Du ziehst sie im Gewächshaus
ja.
vor. Ja, versuch das mal, dass du sie zu Hause in der Wohnung vorziehst.
Okay.
Dann ist es ein bisschen wärmer und dann setzt du sie raus. Man kann das im Gewächshaus machen, aber wenn es zum Beispiel sehr kalt ist nachts, ist es ja manchmal im März noch,
ja, klar,
ne? Wenn du Anfang März vorziehst,
so gut, ne?
Dann ist es nicht so gut, nee.
Okay.
Besser, du ziehst sie bei Zimmertemperatur vor, damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht und setzt sie dann erst im Mai ins Gewächshaus.
Was bist du für eine krasse Expertin geworden? Kannst du mit deinem, natürlich, das Saatgut ist toll, die Bücher sind toll, alles, was du machst, deswegen, wir reden auch gleich natürlich noch über das Kinderbuch, was ja auch letztendlich mit dem Bauernhof zu tun hat, aber willst du auch mal produzieren und verkaufen oder müsste man dafür dann eine viel größere Fläche haben?
Ach ja, lustigerweise werde ich das ganz oft gefragt, ob ich mein Gemüse auch verkaufe,
ja.
Aber dafür habe ich schlichtweg gar nicht genug und die Fläche würde auch gar nicht reichen. Und interessanterweise, obwohl ich mittlerweile über 70 Obst- und Gemüsesorten bei mir im Garten habe und das ganze Saatgut auch ausprobiere, weil ich es immer fotografiere, um es dann im Online-Magazin auch zu zeigen, ne, so muss das jetzt bei euch aussehen und so. Also obwohl ich das alles mache, habe ich irgendwie eigentlich nicht genug.
Mhm.
Also von manchen Sorten habe ich dann viel zu viel, da verschenke ich was. Und von anderen habe ich dann, also so Januar, Februar, März sind bei mir eigentlich Monate, wo ich immer noch nicht schaffe, wirklich mich komplett selbst zu versorgen, weil ich im Sommer zu wenig.
Aber das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also im März ist doch der scheißigste Monat. Da ist ja gar nichts mehr. Kannst du ein paar Kartoffeln essen?
Okay. Richtig. Der März ist wirklich der, viele glauben ja Dezember oder Januar, es ist aber nicht so, weil da wächst im Garten noch ganz toll Feldsalat, Winterportulak und so. Ja, du hast noch die Pastinaken Pastinaken, die Petersilienwurzeln und so, den ganzen Kohl. Aber im März sind die Vorräte echt aufgegessen und es wächst noch nichts. Also du musst dann schon was tun. Ne?
Da musst du zukaufen.
Wieder, aber richtig, mache ich auch. Also ja, manchmal, Gott, wenn ich im Dezember Bock auf eine Tomate habe, ganz ehrlich, dann kaufe ich mir auch eine.
Ja.
Ich bin ja nicht irgendwie dogmatisch.
Nein,
oder so.
Aber es ist natürlich, oh, ich weiß noch, als ich die Hühner noch zu Hause hatte, ich habe die ja jetzt nach Schweden gebracht und als ich die zu Hause hatte, dann wenn die, manchmal haben die nicht so gelegt im Winter, da habe ich richtig lange vorm Eierregal immer gestanden und mir gedacht, kaufst du jetzt ein paar Eier zu oder wartest du nochmal, vielleicht haben sie ja morgen nochmal was gelegt, aber dann mal ab und zu mal so ein Ei, habe ich dann einfach zugekauft, schweren Herzens.
Aber wusstest du, dass das rassespezifisch ist? Also es gibt Hühnerrassen, die im Winter keine oder ja, also ja, weniger, viel weniger Eier legen und es gibt welche, die sogenannte Winterleger, die auch im Winter ganz brav weiterlegen.
Das ist interessant. Da muss ich jetzt hin, weil das war eine wirkliche Durststrecke.
Ich schicke dir eine kuratierte Box mit Winterleckern.
Mit Bruteiern. Das finde ich das Allertollste. Du hast ja damals, als du sozusagen anfingst, deine Hühner zu kultivieren und dazu aufzuziehen, hast du sogar mal befruchtete Eier gekauft bei irgendwie online sozusagen. Das finde ich
richtig,
das Allercoolste. Da werden einem befruchtete Eier zugeschickt und dann müssen die, und nach wie vielen Tagen müssen die spätestens unterm Huhn landen zum Brüten?
Also ja, du hast wirklich lange Zeit. 10 Tage kann ein Ei bei dir auch in der Küche gelegen haben. Du nimmst es zurück, gibst es der Henne, die zur Glucke geworden ist, und dann schlüpft da noch ein Küken raus.
Das ist ja irre.
Also das ist echt, dass es nicht in den Kühlschrank legen, dann ist vorbei.
Nee, ist klar.
Aber sonst geht das. Und dann dauert es 21 Tage und du hast einen Küken.
Das ist doch irre, findest du nicht, dass ein Lebewesen rauskommt mit gelben Federn und so klein und so perfekt und alles dran. Ich kann es jedes Mal nicht fassen.
Ja, ich finde das auch so süß. Oh, also wirklich, es ist jeden Sommer so niedlich und dann büchsen die immer aus und dann ist immer Riesentheater und dann sind immer die Katzen und dann habe ich immer Angst, dass irgendwie eine Katze jetzt auf so einen Küken geht. Aber ist noch nie passiert. Also ich habe das Gefühl, dass die Katzen richtig verstehen, die gehören zur Familie und die nicht angreifen.
Ist der Kater Jack ein lebendes Mitglied deiner Familie oder ist das eine Erfindung für dein Kinderbuch?
Nein, Kater Jack gibt's wirklich. Und er ist auch wirklich so, wie ich in meinem Kinderbuch ihn beschreibe. Er ist sehr flauschig. Es ist eine Langhaarkatze, wo man denken würde, das ist so eine dekorative Katze, die so auf dem Sofa oder auf irgendwelchen James-Bond-Bösewichten sitzt. Aber sie ist draußen im Garten und wühlt sich mit ihrem langen Fell ständig durch die Matsche, kommt rein, hat halbe Äste und Blätter im Fell, saut alles ein und ist trotzdem die niedlichste Katze der Welt.
Du hast doch also auch Katzenbabys gehabt. Die habe ich ja bei Instagram da. Bin ich dir also habe ich ja mehrmals am Tag mir angeguckt, wie du, das waren so Tiger, die sahen aus wie so kleine Tiger, das war aber nicht die Kinder von, nein,
Jack ist kastriert worden, was ich dann irgendwie dann schade fand, weil am Ende habe ich gedacht, warum habe ich ihn nicht eigentlich mal einmal wenigstens Kinder kriegen lassen, aber ich habe ihn dann kastriert, den kleinen Kater, und die Katze, die ich habe, die Lotti, ist eine Bengalkatze mit so,
also Leopardenpunkten, die sah brutal aus,
Die habe ich zu so einem, ich sag mal, illegalen Deckkater in Hamburg-Harburg gebracht.
Entschuldige bitte, vielleicht kenne ich den sogar. Wie heißt der?
Ein russischer illegaler Deckkater.
Ein russischer illegaler Deckkater. Wo kriegt man sowas her? Gibt es auch eine kuratierte Box, die du rausgibst? Kuratierte, kastrierte, illegale Bengalen-Decker.
Es ist noch lustiger. Ich hab im Internet recherchiert nach einem Deckkater und dann gibt es so Tierportale, wo die angeboten werden, diese Deckkater. Mhm. Und dann hast du da so eine Bildergalerie, wo auf dem ersten Foto guckt dieser Kater, der dann so, weißt du, so, hallo, ich bin der Kater, in die Augen. Und auf dem zweiten Bild, das war wirklich bei dem so, Bild 2 bis 10 war der Kater im Deckakt.
Also, wie so ein kleiner Porno.
Auf einer anderen Katze. Ja. Wie ein Porno. Ja. Wirklich. Und so wurden die Dienste.
Und das
die
so zu sehen, genau. Ja,
dieses
ja.
Katers angeboten.
Ist das lustig?
Ich fand das so lustig. Und dann habe ich die Frau angeschrieben und gesagt, ja, also ich hätte Interesse, ob denn der Kater noch zur Verfügung stehen würde.
Ob der jeden
und
nimmt oder ob du
wäre.
Da Bewerbungsfotos erstmal einschicken musst von dir und deiner Katze.
Hat sie wirklich gesagt, sie möchte ein Foto von der Katze sehen? Habe ich ein Foto geschickt.
Ein Foto von der Muschi.
Ja, okay.
Hm, okay.
Hör jetzt auf, Barbara.
Das ist also so wirklich lustig. Meine Schwägerin hat ihren Hund decken lassen und es war so komisch, weil die hatte dann auch so einen Profi-Decker und dann haben die sich an so einer Hundewiese getroffen und haben diese Hunde aufeinander zu und er stand dann da und sie meinte, es war so ein fürchterlicher Typ und sie stand am Zaun und dann sagte er immer, so, schau her, jetzt wird er schon richtig geil. Und so und sie so, und da jetzt springt der Kleid drauf und dann geht's richtig ab und so. Und sie so, und stand da so. Und dann er hat die ganze Zeit das so kommentiert, was da passiert, ja. Und als er dann, das hat ja recht lang gedauert, die verkeilen sich ja dann so ineinander und dann immer so, jetzt kommt er nicht mehr raus, hat er nur gesagt und so. Fürchterlich. Sie war geschwitzt, als sie dort abgereist ist.
Oh Mann, das ist die beste Geschichte, vor allen Dingen, wenn du sie erzählst.
Schrecklich. Na gut, also mal, was man nicht alles findet im Internet sogar. Und dann ist aber was Tolles dabei. Der hat voll abgeliefert offensichtlich, der russische Deckkater.
Richtig, sie hat mich dann, sie schickte mir dann noch ein Video von ihrem Kater, deswegen ist es bei mir der russische Deckkater, weil du sahst dann diesen Kater, du sahst nur immer den Kater und die Hand von dieser Frau und dann hat sie so mit ihm russisch gesprochen.
Ja.
Und hat dabei ihn so gekrault.
Mhm.
Ich kann ja kein Russisch, aber es war dann so, weißt du, und du sahst nur, wie dieser Kater sich so wälzte und so.
Klar.
Also wirklich wie so ein kleiner Stricher wurde mir da Pfeil geboten. Wirklich.
Und da bezahlt und dann man dann auch natürlich dafür. Aber der passte, also das war dann auch eine Bengalen.
Das war auch ein Bengalkater, genau. Weil die verlieren ja so, ich finde diese Punkte so toll. Also mein Kater Jack ist ein Mischling, aber die Lotti ist eine reinrassige Bengalkatze und dann habe ich halt auch einen reinrassigen Bengalkater gesucht, damit die Babys halt diese Punkte behalten, weil die sofort weggehen. Ich finde das einfach so toll. Ja, und dann durfte ich sie wieder abholen. Und auf dem Rückweg, ja, hatte ich irgendwie so ein schlechtes Gefühl, als ich sie ja jetzt so dagelassen hatte in dieser Wohnung. Weißt du, bei dieser fremden Frau, die russisch mit diesem Kater sprach und irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl.
Ja, hat ja gar nichts verstanden, deine süße Katze da.
Nein, die guckte mich an, so warum ich sie jetzt da lasse. Mhm. Ich fand das ganz schlimm. Und dann habe ich auf dem Rückweg gelesen im Internet, was jetzt eigentlich passiert. Mhm. Und habe dann gelesen, dass der Deckakt für die Katze sehr schmerzhaft ist, weil der Penis eines Katers offensichtlich irgendwelche Widerhaken hat.
Ja.
Als ich das Wort Widerhaken ließ, wollte ich auf der Autobahn umdrehen und
ihm eine
wieder rausholen.
Ja.
Aber ich bin dann weitergefahren, habe gedacht, komm, ist Natur.
Und hat es dir dann sauer? Nein, das vergisst man ja schnell als Katze.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, sie war, glaube ich, nicht sauer.
Aber ich sag mal, Generationen von Katzen mussten ja durch diese Widerhaken-Geschichte schon durch, weißt du?
Richtig. Richtig. Ich durfte sie am nächsten Morgen um 9 Uhr abholen, weil er war schon fertig.
Aber sie haben die ganze Nacht miteinander verbracht.
Ich weiß es nicht genau.
Vielleicht ist ja auch noch ein bisschen Zärtlichkeit abgelaufen und nicht nur der blanke Widerhakenakt, sondern vielleicht hat er ihr noch gesagt, du bist wunderschön. So wie mit dir war es noch nie.
Weißt du, wenn du so siehst, wie der Hahn mit den Händen, das ist ja auch nicht, also ich bin wirklich konfrontiert mit diesen Dingen.
Ja, viel brutaler Sex ist um dich rum. Deswegen hast du dich versucht abzulenken mit einem Kinderbuch.
Schöne Überleitung,
was sozusagen die schöne Welt, weißt du, die heile Welt, wo echtes Gefühl noch eine Rolle spielt, eher nach vorne kehrt. Kater Jack sucht einen Freund. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Kinderbuch zu schreiben? Ich finde jetzt mal ganz ehrlich, es rundet ja auch dein Oeuvre, würde ich jetzt mal sagen, und auch dein insgesamtes Angebot irgendwie ganz gut ab.
Total. Die ganzen Kinder, die bei mir auf die Farm kommen, also ich habe ja selber leider keine, aber ich habe Freunde mit Kindern und ich habe vor allem Nachbarskinder, die sind halt immer, wenn sie zu mir gekommen sind und ein Patenkind, rennen die halt durch den Garten sofort zu den Hühnern. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast.
Ja,
also Hühner sind Magneten für Kinder und dann ist das Pferd ja auch im Garten. Da rennen sie natürlich dann auch hin und so und hatten immer 1000 Fragen über die Tiere und über das Gemüse und konnten gar nicht glauben, dass die Tomaten schwarz sind oder dunkelblau oder so, weil sie es eben alles noch nicht kannten. Und diese ganzen Fragen, die ich dann immer wieder so gebetsmühlenartig beantwortet habe, die haben mich inspiriert, das Kinderbuch zu schreiben. Und da auch, wie ich es bei den Erwachsenen mache, so eine schöne Mischung aus Erzählen und Anekdoten, aber auch Lernseiten, sodass auch Kleine, so zwischen 4 und 11, 12 würde ich sagen, ist das Buch. Also der Verlag sagt zwischen 4 und 10, aber ich finde immer bis 110 kann man das lesen. Also wenn du das gelesen hast, dann weißt du wirklich, wie man Pflücksalat anbaut, auch als ganz, ganz kleine keine Gärtnerinnen und Gärtner. Und Kresse, und du weißt, welche Tiere im Garten aus dem Bauch der Mama kommen und welche aus Eiern kommen. Und du hast ganz viel gelernt über die verschiedenen Schlafgewohnheiten der Tiere und Essgewohnheiten. Und
cool.
Ja,
es ist
ein Lehrbuch. Ich habe einen Bogen, wie der Verlag sagt, mehr bekommen als alle anderen.
So.
Ich habe es nicht geschafft, meine Inhalte unterzubringen, und schreibe jetzt auch schon das nächste Buch.
Nein, ist das toll. Das finde ich wirklich super.
Carter Jack kriegt jetzt eine Fortsetzung, Band 2.
Ja.
Und ich habe so viele Ideen im Kopf, habe ich gemerkt beim Schreiben. Das floss echt so aus mir raus. Ich glaube, ich könnte ad hoc 50 Bände schreiben. Wirklich. Also jetzt ohne Übertreibung.
Weißt du, wir haben immer gelesen Mama Mu oder wie hieß das? Irgend so eine Kuh auch irgendwie in Schweden, so ein schwedisches Buch. Und davon gab es auch 50 Bände. Deswegen, da kannst du voll in die Tradition rein. Ich finde das total toll. Weißt du, wie dein Leben klingt? Als würdest du nur Sachen machen, die dir total Spaß machen.
Ja, es ist auch ein bisschen so. Tatsächlich jetzt. Also, das war aber auch, muss ich sagen, immer schon so. Die Tagesschau hat mir auch Spaß gemacht. Klar ist das auch mal hart. Also es heißt ja nicht, dass wenn einem etwas Spaß macht, dass es dann nicht auch stressige Momente gibt. Ne?
Ja.
Oder es mal hart ist oder man mal vor Herausforderungen steht, die man meistern muss. Oder auch mal scheitert. Das war natürlich auch bei der Tagesschau so. Aber eigentlich versuche ich war ja immer freiberuflich mein ganzes Leben lang. Da hat man zwar weniger Sicherheit, aber man hat die größtmögliche Freiheit, das kennst du ja auch, sich immer so aufzustellen und kleine Stellschrauben zu drehen, dass man die Dinge machen kann, für die man wirklich brennt. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt, also ich muss ja in den letzten Jahren immer mehr Sachen absagen in diesem Leidenschaftsbereich Home Farming, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe neben meinen ganzen Fernsehtätigkeiten. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, mich von den Fernsehtätigkeiten oder einem Bereich davon zu verabschieden. Und das kann vielleicht viele draußen nicht so verstehen. Deswegen war, glaube ich, auch so dieses, was, sie verlässt die Tagesschau? Aber für mich ist das total folgerichtig gewesen,
ja,
weil ich einfach da meinem Herzen folge und einfach die Dinge machen möchte, an denen ich Spaß habe. Das Schreiben von Büchern, das Entwickeln von nachhaltigen Produkten für den Garten. Ich habe da so viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, und ich will nicht einfach nur immer davon träumen, was zu machen. Ich will es dann machen.
Und es
so.
Gibt auch niemand in Deutschland, der das macht, weißt du? Das ist ja das Tolle. Ich wollte ja auch immer sowas wie Martha Stewart in Amerika. Die hat ja von der Gartenserie über Geschirr, über Rezepte, über Hochzeitstorten, ich weiß nicht was, also eine ganze sozusagen, also ein How to do it immer und dann auch Rezepte und Ding und auch wie pflanze ich es an und dann noch das Zeugs dazu, also die Geräte dazu. Und das ist total super. Das macht keiner in Deutschland.
Ja, also die Martha Stewart, den Namen habe ich wirklich ein paar Mal gehört. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich musste es erstmal googeln. Ich dachte immer, das sei auch vielleicht eine Moderatorin. Habe dann aber gelernt, dass die, glaube ich, aus dem Catering gekommen ist.
Ja.
Und dann eben Kochbücher und dann so Tischdekoration.
Genau.
Und dann erst im nächsten Schritt hat sie so auch
Gärtnern. Dekoration musst du ja nicht machen, habe ich schon rausgehört.
Das ist ja, ich wollte gerade sagen, es ist so relativ weit entfernt von mir, die Koch- und Dekonummer.
Stellen Sie halt eine Kerze auf den Tisch, wenn es sein muss.
Hier so ein wiederverwendbaren Adventskalender drauf reicht. Eier muss man nicht anmalen,
nee,
reicht
nee,
so ein Türkisfarben.
Nee. Ach, aber
ja, ich weiß nicht, ob ich mich so als Martha Stewart Deutschlands eigne mit diesen doch dann fehlenden Skills.
Fehlende Deko-Skills. Da könnte ich dann ins Boot kommen, als Unter sozusagen. Da könnte ich dann als deine, so weißt du, Angestellte würde ich mich um die Deko kümmern und du drehst hinten das große Rad.
Ach, was hätten wir für einen Spaß, Barbara, ganz
ja, ich
ehrlich.
Glaube schon. Und jetzt, das hast du zu Beginn gesagt, man hat immer weniger Lust auf bestimmte Sachen, und genau da bin ich auch. Ich denke mir jetzt auch, och, also so ein Stückchen Land und so ein kleines Feld und so ein kleiner Acker und da irgendwie mein Ding so machen, da habe ich sehr, 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 sehr viel Lust drauf. Und es ist ja wahnsinnig toll, wenn man das auch machen kann und wenn man das dann umsetzen kann und auch ein bisschen die Zeit hat, um sich darum zu kümmern. Weil, machen wir uns nichts vor, so ein kleiner Acker kostet ziemlich viel Zeit.
Nee.
Ich
musste kurz widersprechen.
Nein, ich wollte gerade sagen, man muss doch, um so einen kleinen Acker zu bewirtschaften, muss man ja schon fast seinen Job aufgeben. Nein?
Nee, überhaupt gar nicht. Das ist wirklich ein Irrglaube. Also man kann sich das natürlich, man kann den ganzen Tag, wenn man möchte, im Garten verbringen. Ja, also wie ein Fulltime-Job und sich um alles kümmern. Man kann aber auch sehr pragmatisch rangehen und die Dinge aussehen, um die du dich nicht kümmern musst, wo du nur einmal irgendwie die Hand, eine Handbewegung aussehen und das war's. Und du kannst dann die ganze Zeit ernten. Also ich habe ja den Garten, ich habe keinen Gärtner oder keine Gärtnerin. Ich habe das wirklich neben all diesen Tätigkeiten
gemacht.
Immer alleine gemacht und auch hingekriegt.
Und
weil es ist, also ja, man muss halt wissen, welches Gemüse ist eben nicht so pflegebedürftig. Bedürftig und so. Das, darum dreht sich ja in all meinen Büchern und in meinem Online-Magazin, dass ich immer sage, fangt doch einfach, wenn ihr berufstätig seid, wenn ihr keine Ahnung habt, mit Dingen an, wo ihr euch nicht kümmern müsst, die einfach nur aussehen müsst und dann ernten. Und wenn du zum Beispiel Mangold nimmst, wenn ich das als Beispiel einmal sage,
Mangold ist super.
Legst du einen Samen in die Erde. Die Keimfähigkeit, bei einem guten Saatgut mit einer hohen Keimfähigkeit wächst da auf jeden Fall was draus. Machst du irgendwie 3 Samen in die Erde mit 50 cm Abstand, wächst da eine Mangoldpflanze. Wenn du dann die Sorte zum Beispiel Bright Light nimmst oder Fireworks, ist die ganz knallbunt wie ein Regenbogen. Und dann wächst die Pflanze so, na, die ist bestimmt so 50 cm hoch und hat ganz viele Blätter. Und dann schneidest du nur immer beim Ernten die äußeren Blätter ab und kannst zubereiten wie Spinat.
Ja.
Und der wächst immer wieder nach.
Siehst du mal.
Sogar im nächsten Jahr auch noch. Das ist doch keine Arbeit gewesen, diesen einen Samen.
Nein, ist es nicht. Du
in die Erde zu legen.
Oh Gott, ich muss mich auch, ich kaufe mir deine Bücher. Und jetzt noch eine kurze Sache, letzte Frage. Die Hühnerscheiße.
Die Hühnerscheiße.
Wie kommt jetzt die Hühnerscheiße sozusagen in deine Beete? Bewahrst du die auf, trocknest die und arbeitest die unter?
Ich nehme Pferdescheiße.
Oh, sie hat auch noch Pferdescheiße, das habe ich natürlich nicht. Ach, du nimmst die Pferdescheiße. Und die,
ich nehme die Pferdescheiße.
Die ist noch besser, gell? Du, ich habe letztens von Freunden, die ein Pferd haben, habe ich mit einem ganzen Müllsack voller Pferdeäpfel mitgenommen.
Das
und oben nur notdürftig zugebunden, sag ich mal. Die Heimfahrt nach Hause war herausfordernd, aber in einem kleinen Auto. Aber dann wird das so draufgelegt oder untergearbeitet oder.
Also wenn du Pferdemist nehmen willst, was super ist, weil Pferde ja im Gegensatz zu Hühnern wirklich nur, also sind ja Vegetarier, essen ja nur Pflanzen und Gras. Und das ist halt sehr schnell verfügbare Biomasse, die da entsteht. Und es ist nur ein bisschen scharf, wenn es durch die Magensäfte, ne, wenn es rauskommt aus dem Pferd. Das heißt, wenn du die Äpfel sammelst, ich habe so eine Sammelstation bei mir, da sammle ich die Äpfel, die ich dann von der Wiese hole. Ne? Irgendwie jeden Tag kann ich da so eine Schubkarre von der Wiese holen. Und dann müsste das so 4 Monate mindestens, besser 6 Monate ablagern, damit die Säure rausgeht und dann kannst du es in die Beete tun. Oder so wie ich im Herbst bei den frei gewordenen Beeten einfach dann frisch drauf unterwühlen und dann kannst du im Frühling einfach direkt einsehen. Auch da mache ich es mir wieder leicht.
Ich muss jetzt bei allem bis zum nächsten Jahr warten. Das ist ein bisschen die Essenz meines Gesprächs. Große Freude.
Nein, über du kannst
dich
jetzt ganz viel machen
und dein
noch.
Buch und alles, aber ich habe das Vorziehen der Tomaten schon verpennt. Bin ich viel zu spät dran?
Nur das. Jetzt ab Mitte Mai, Barbara, bitte, ab Mitte Mai kannst du alles, was du kriegst an Samen, in die Erde noch pflanzen, außer Tomate, Paprika und Artischocke. Kannst du alles noch auspflanzen und es wird was. Ab Mitte Mai kann nichts mehr passieren. Nach den Eisheiligen gibt's keinen Frost mehr in Deutschland, also meistens jedenfalls. Und du kannst dir jetzt noch einen Selbstversorgergarten anlegen.
Jetzt bin ich gerade beruhigt. Judith, das war so schön, weil es ist wirklich toll. Das ist wie so, frag mal Judith, weißt du? So eine Rubrik, frag mal Judith, Judith erklärt's dir. Und du nimmst einem ja auch die Angst vor diesen schwierigen Themen. Du hast mir gesagt, alles gedeiht, man muss sich sozusagen nur vortasten. Das werde ich jetzt tun, das werden wir jetzt alle tun. Was meinst du? Du bist eine Inspiration für alle da draußen, die ein kleines Beetchen irgendwo sich aufgestellt haben. Und das war ganz toll. Die Zeit ist um, ich sag's ganz ehrlich.
Ach Mensch, das war so schön. Und du siehst so niedlich aus mit deinen Hasenohren.
Ja, für die Leute, die jetzt gerade erst zuschalten vielleicht und sich denken, es klingt, als hätte sie Hasenohren auf. Stimmt, weil Ostern ist an diesem Wochenende. Tschüss Judith.
Tschüss Barbara.
Frohe Ostern. Jetzt esse ich erst das Ei. Davor hatte ich nämlich keine Zeit, weil wir so viel gequatscht haben. Ich konnte meinen Mund nicht voll machen. Aber jetzt, guck mal jetzt.
Toll.
Bis gleich. Tschüss.
Tschüss.
Also, es ist noch nicht zu spät, es ist zwar März, aber es kann jetzt, so viele Dinge können jetzt in einem kleinen Balkonkasten passieren. Also es gibt keine Ausreden, dass das auf dem Balkon nicht funktioniert. Die Judith hat uns gerade gesagt, jeder kann es schaffen. Deswegen ran an die Buletten und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, dann mit einem neuen Gast. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de